Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Genau, die Sternzeit, und zwar heute mit
Hagen Reines.
Und mit mir, mit Hilde Regeniter.
Ahoi, liebe Hilde.
Du siehst in meinen Augen ein Fragezeichen, was soll das heißen?
Ahoi, das ist Acholi, und zwar heißt das Hallo, deswegen Ahoi Hilde, und das heißt gleichzeitig noch Danke. Ist das nicht schön?
Das ist sehr schön.
Ja, und gelernt habe ich das bei den Acholi selber. Die Acholi sind ein Volksstamm, ein Stamm im Norden von Uganda. Und da habe ich 3 Monate gelebt bei den Acholi in einem kleinen Dorf.
3 Monate in einem Dorf in Afrika, das ist ganz bestimmt eine ziemlich intensive Erfahrung, auch wenn man gerade nur an einem Ort bleibt.
Ja, ich glaube, dadurch, dass man an einem Ort bleibt, hat man einen viel intensiveren Eindruck von der Gesellschaft, von Land und Leuten, als wenn man jetzt zum Beispiel wie ein Tourist rumreist. Und das war auf jeden Fall eine der außergewöhnlichsten Erfahrungen, die ich selber so gemacht habe. Ich meine, ich bin hier in Köln, ich gucke aus dem Fenster und sehe den Dom und den Trubel, und das ist einfach eine ganz andere Welt als die Welt in Uganda, die ich erleben durfte.
Und genau darum geht's heute bei uns. Hagen, du nimmst uns mit auf eine Reise zum Stamm der Acholi, und zusammen wollen wir ein bisschen eintauchen in ihre Kultur.
Genau, das wird traurig und schön. Die Geschichte der Acholi ist auch hart. Es wird aber auch lustig und ernst, und vor allem wird es spannend, und ich freue mich davon zu berichten.
Das Ganze ein klein bisschen später in unserer Reportage Aufbruchstimmung bei den Acholi, 3 Monate in Uganda. Gleich als nächstes kommt hier aber erstmal die Wochenschau, und da geht es um die gesundheitsfördernde Wirkung von Musik.
Domradio Sternzeit, Wochenschau.
Sie hilft bei Liebeskummer, sie hilft, wenn man morgens müde ist, sie macht gute Laune, sie verursacht Ohrwürmer, und manchmal, da treibt sie Eltern in den Wahnsinn, wenn sie nämlich zu laut ist. Na, was meine ich?
Ja, ich habe meine Eltern auch auf jeden Fall in den Wahnsinn getrieben damit, und ich glaube, du meinst die Musik. Ist doch klar, oder?
Das ist ziemlich klar. Und manchmal fragt man sich, kann Musik eigentlich auch gesund und glücklich machen?
Ja, und dieser Frage ist der Herzspezialist und langjährige Domorganist Professor Hans-Joachim Trappe nachgegangen. Der hat streng wissenschaftlich untersucht, wie Musik die Gesundheit verbessert.
Wie genau hat er das gemacht?
Ja, und zwar hat er das gemacht, indem er 120 freiwilligen Testpersonen viele Sachen vorgespielt hat, und zwar von Bach, Mozart, Johann Strauss, er hat auch Lärm vorgespielt, und die schwedische Band ABBA. Und das Ergebnis seiner Studie ist, die beiden, die am besten auf die Gesundheit wirken, die beiden Komponisten sind Bach und Mozart.
Guck an, weiß man denn auch warum?
Das liegt an der Herzfrequenz der Menschen, die liegt normalerweise zwischen 60 bis 80 Schläge pro Minute.
Und es scheint so zu sein, dass die Musik, die am mathematischsten oder am gleichförmigsten ist, nämlich die Bachsche Musik, am besten wirkt. Das haben wir ganz eindeutig nachweisen können.
Tja, der gute alte Bach, der auch in der Kirchenmusik eine Riesenrolle spielt. Wie sieht's denn in Sachen Heavy Metal aus?
Ja, Heavy Metal hat relativ schlecht, ziemlich mies abgeschnitten. Das liegt aber natürlich nicht daran, dass es satanischer Kram oder Teufelszeug wäre.
Heavy Metal hat keine positiven Eigenschaften und hat im Prinzip so abgeschnitten wie Lärm.
Das klingt nicht so gut. Aber dass Musik positive Effekte auf den Menschen haben kann, das ist jetzt auch nicht wirklich neu, ne?
Nee, das ist nicht neu. Schon in der Antike haben bei Sportwettkämpfen wie beispielsweise den Olympischen Spielen wurde Lyra-Musik gespielt, um die Athleten zu Top-Leistungen anzutreiben.
Und heute, da setzen eben ziemlich fortschrittliche Ärzte Musik auch schon ganz gezielt bei ihren Therapien ein.
Musik wirkt sehr gut im Rahmen der Schmerztherapie. Man kann sogar Schmerzmittel einsparen. Hervorragende Wirkungen hat Musik im Bereich bei alten Menschen, bei depressiven Menschen, bei Alzheimer und Demenz. Es gibt darüber hinaus auch Beobachtungen, dass klassische Musik bei Patienten, die einen Schlaganfall hatten, dazu führt, dass die Hirnzellen wieder aktiviert werden und die Heilungsprozesse günstiger sind.
Die Erklärung dafür, die ist ganz einfach, sagt Professor Trappe.
Genau, denn gute Musik erzeugt nachweisbar Glücksgefühle bei denen, die sie hören.
Die erinnern sich an schöne Tage. Das ist mit Jugend verbunden, mit Vitalität, mit Lebensfreude. Und diese Menschen blühen mitunter auf, finden auch wieder erneut soziale Kontakte. Und dann führt das zum Glücklichsein und auch zu einer verbesserten Gesundheit.
Aber wenn das so ist, warum gibt es dann bei Bluthochdruck zum Beispiel nicht einfach Bachmusik auf Rezept statt Beta-Blocker?
Ja, das wäre genial, aber leider ist die Medizin noch nicht ganz so weit. Die Forschung ist in diesem Gebiet noch ganz am Anfang.
Das werden jetzt unsere nächsten Untersuchungen sein. Wir wollen jetzt bei Patienten mit erhöhtem Blutdruck gucken, ob Musik in der einen Gruppe und Beta-Blocker in der anderen Gruppe gleiche Effekte haben.
Na, dann hoffen wir mal, dass Sie schnell vorankommen mit Ihren Untersuchungen. Aber sag mal, wie sieht's denn aus? Taugt Musik auch zur Vorbeugung gegen Krankheiten?
Davon ist zumindest der passionierte Domorganist fest überzeugt.
Ich bin jetzt seit über 40 Jahren als Organist tätig, sodass mich Musik immer begleitet hat und auch immer begleiten wird. Für mich ist das auch Entspannung vom Beruf, ein Eintauchen in eine ganz andere Welt, wo ich für den Alltag in der Medizin wieder neue Kräfte sammeln kann. Und für mich ist Musik wirklich was Großartiges, das einfach zum Leben dazugehört.
Musik ist großartig, gehört zum Leben dazu, macht glücklich und gesund. Und da machen wir doch einfach mal gleich mit Musik weiter. Zwar nicht von Bach, aber von Kasabian.
You've done too much, much too young. Now you're married with a kid when you could be having fun.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Unter Popstars, da war es immer mal wieder schick, sich mit einem Doktortitel zu schmücken. Dr. Alban zum Beispiel oder Dr. Dre. Aber wir hier in der Sternzeit hatten noch nie einen promovierten Musiker am Start in unserer Rubrik abgehört. Bis heute müssen wir sagen, denn heute stellen wir euch Dr. Guido Baltes vor. Wer ist das, Hagen?
Ja, Dr. Guido Baltes ist tatsächlich jemand, der einen Doktortitel hat. Ich glaube, ein bisschen anders als die Künstler, die du eben genannt hast. Und zwar klebt er aber überhaupt nicht an seinem Titel. Denn und sein promoviertes Wissen hat trotzdem was mit seinem musikalischen Treiben zu tun. Er ist nämlich studierter Theologe, Pfarrer sogar, und seine Musik handelt von Glaube und von Gott.
Musik ist zentrale Lebensäußerung jeder Kultur und Muttersprache unserer Seele. Das ist Guido Baltes Credo.
Genau, und diesem Credo ist er auch ebenso treu, wenn es ans Liederschreiben geht. Übrigens macht Guido Baltes beim sogenannten Christustreff in Marburg mit.
Und was ist das jetzt wieder?
Das ist eine ganz junge, überkonfessionelle Gemeinde, die sich nicht zuletzt durch ihre Podcasts eine große Anhängerschaft erworben hat. Wer mal bei iTunes rumsurft, um sich zum Beispiel Sternzeit-Podcasts zu laden, der kann ja auch da vielleicht mal den Christustreff suchen. Da geht's so richtig um tiefschürfende theologische Themen.
Und eben dieser Christustreff, der hat sich jetzt unter der Regie von Guido Baltes für ein ganz besonderes Musikprojekt engagiert.
Ja, genau. Und zwar haben die Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten gegründet und eine CD aufgenommen mit dem Titel Himmel, Erde, Welt.
Himmel, Erde, Welt, worum geht's?
Es geht darum, was es eigentlich heißt, als Christ mit anderen Christen auf der Welt verbunden zu sein. Eine wichtige Frage dabei, was sind eigentlich Symbole und Zeichen, die einem zeigen, dass man zusammengehört?
Na, ich würde sagen, der Stern zum Beispiel.
Ja, der Stern, der unsere Sternzeit den Namen gegeben hat und für eine lebenslange Suche steht. Nach Gott, nach dem Sinn des Lebens, nach einem anderen, besseren Leben.
Ja, und wer sucht, der möchte ja eigentlich auch irgendwann mal ganz gerne ankommen und endlich auch sagen können, wir sind angekommen, so wie Guido Baltes das singt.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Wir sind angekommen. Guido Baltes war das. Mehr von ihm gegen Ende der Sendung. Jetzt ist aber erstmal Zeit hierfür.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Aufbruchstimmung bei den Acholi. 3 Monate in Uganda, so heißt unsere Sendung heute. Ja, und dass Studenten heute ins Ausland gehen, das ist überhaupt nichts Besonderes mehr. Sie legen zum Beispiel einen Auslandsaufenthalt in Italien ein, in England oder auch ganz gern mal in den USA. Aber bitte, wer geht nach Uganda?
Ich, Hilde, ich war in Uganda.
Genau, Hagen, du warst in Uganda und das musst du uns jetzt ein bisschen erklären. Du weißt schon, die 4 großen Ws. Wann, wo, wie und vor allem warum. Fangen wir mal mit dem Warum an.
Ja, mit dem Warum, das ist schnell gesagt. Eigentlich ist es begründet in meiner Abenteuerlust. Also ich habe tatsächlich noch kein langes Auslandsjahr gemacht oder so, wie du da eben von gesprochen hast. Und die Uni Köln hat in meinem Studium die Möglichkeit geboten, ein Feldforschungspraktikum in Uganda zu machen und das wollte ich unbedingt machen, weil ich raus wollte und was Spannendes erleben wollte und das war eine krasse Erfahrung. Uganda ist anders als die USA.
Wo bist du da hingegangen?
Ganz in den Norden von Uganda, kurz südlich der Grenze zum Südsudan Und da habe ich in einem kleinen Dorf, das Atyak heißt, das kann man auch bei Google Maps finden, gelebt.
Sag nochmal Atyak, buchstabier es vielleicht mal.
So wie man es spricht. A-T-I-A-K. Mhm. Atyak. Das ist ein kleines Dorf, in dem ich gelebt habe. Zuerst in einem ganz kleinen Hotelzimmer. Die hat die Uni so für uns gesucht, aber das hat mir nicht so zugesagt. Ich wollte noch tiefer in die Kultur rein, noch mehr mitbekommen. Und dann habe ich das Glück gehabt, eine Familie kennenzulernen, beziehungsweise den Familienvater, das Oberhaupt, und der hat mich in seine Familie aufgenommen.
Und dann bist du zu denen nach Hause gegangen. Wie haben die gewohnt? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, tatsächlich. Ich bin zu denen nach Hause gegangen, erstmal zu einem kleinen Kennenlernabendessen. Und die haben ein bisschen weiter ab von dieser großen Straße, die eigentlich Atyak ausmacht, geführt. Also im Hinterland zwischen hohen Gräsern. Da standen so drei Rundhäuser, so Rundhäuser, wie man die vielleicht aus Dokumentarfilmen kennt, die also aus Lehm sind mit so einem Strohdach. Und da habe ich die kennengelernt, weil das ist deren Zuhause und da haben wir dann zusammen gegessen und erstmal so ein bisschen Tuchfühlung gehabt.
Und ihr habt euch offensichtlich gemocht, weil du bist dann ein bisschen später wirklich zu denen gezogen.
Genau, ich bin ungefähr eine Woche später dann direkt zu denen gezogen. Und ja, das Leben da ist nochmal krasser anders als das Leben hier in Köln und nochmal ein bisschen anders als das Leben in dem Hotelzimmer, wo ich vorher war.
Wie genau muss man sich das jetzt vorstellen? So eine Rundhütte, da sind wahrscheinlich jetzt nicht fünf großzügig geschnittene Zimmer drin, sondern man sitzt ein bisschen enger aufeinander.
Genau, das ist ein Raum, der halt keine Fenster hat, wo dann auch, man hält sich da drin eigentlich nur zum Schlafen auf, weil da kommt nicht so viel Licht rein und ja, man hört halt auch in der Nacht die Zikaden super laut und es ist auch genau die Außentemperatur da drin, weil das Dach, also dieses Gestell liegt nur auf dem Rundhaus und ja, in den Rundhäusern, ich habe von der Familie eins für mich bekommen, aber sie selber haben zum Beispiel zu fünf in einem geschlafen und ja, gegessen.
Wie sieht's aus in Sachen Strom?
Ja, das ist, habt ihr wahrscheinlich schon euch alle gedacht, es gibt kaum Strom in Uganda. Wenn Strom, dann Generatoren, das heißt, den gibt's auch nur, wenn gerade Diesel da ist für Strom. Und das kann man sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, aber das heißt auch, wenn um 7 Uhr dunkel wird, dann wird es dunkel. Und zwar so dunkel, dass man nichts mehr sieht, sei denn es fahren irgendwelche Mopeds über die Straße oder es scheint der Mond. Aber das ist Leben ohne Strom, ist was ganz anderes.
Das heißt ja wahrscheinlich, dass man dann abends auch nicht mehr so wahnsinnig aktiv sein kann, ne?
Genau, also das Dorf, in dem ich gewohnt habe, war so klein, dass es nicht viele Orte mit Strom gab, geschweige denn irgendwelche Bars oder so. Die gab es zwar schon, aber das waren nicht die Orte, wo ich rumhängen wollte. Und deswegen hat sich mein Tag-Nacht-Rhythmus ganz stark umgestellt. Also ich bin um 9 Uhr schlafen gegangen und früh aufgestanden dafür.
Mit den Hühnern aufgestanden.
Ja, die hat man gehört, die haben einen auch geweckt. Ja.
Aber sag mal, du wolltest ja forschen, hattest bestimmt einen Laptop oder sowas dabei. Wie läuft sowas, wenn man keinen Strom hat?
Ja, also es gab halt manchmal die Möglichkeit, also das, den Akku aufzuladen und mein Laptop hatte einen guten Akku, deswegen hat es gereicht, wenn ich alle 2 Tage mal Strom aufgeladen habe für eine Gebühr, die, naja, für unsere Verhältnisse lächerlich ist.
Okay. Strom gab es nicht, fließend Wasser?
Wasser gibt es aus so Brunnen, also man musste immer, man hat immer Mädchen, das war die Aufgabe der Mädchen, sehen, die so riesige Wasserkanister auf ihren Köpfen getragen haben.
Das sind so Bilder, die man kennt aus Reportagen.
Ja, das ist so ein bisschen klischeehaft und so war es auch da. Die haben also immer die ganzen Kinder am Brunnen gestanden und mit Muskelkraft gepumpt und ihre Familien damit versorgt. Und das war das Wasser, mit dem man alles gemacht hat. Also ich habe mich damit gewaschen. Das ist auch ganz anders, weil die kommt nicht von oben herab. Also damit werden keine Duschen betrieben, sondern es gibt, man hat dann so Becken, kleine Plastikbecken, mit denen man sich aus der Hand, also per Hand wäscht. Das kannte ich so gar nicht und musste mir das erstmal angewöhnen, so 10 Minuten rumhocken zu können, um mich halt zu waschen. Ja, ja. Damit wird auch gekocht zum Beispiel mit dem Wasser und man trinkt es auch.
Wenn man jetzt an Afrika denkt, dann denkt man natürlich an knallende Sonne. War das ein Problem, so du als weißer, hellhäutiger Mensch?
Ja, ich bin total hellhäutig und das ist auch echt ein Problem für mich. Ich hatte das Glück, in der Regenzeit da zu sein. Und ich glaube, sonst hätte ich es echt nicht ausgehalten. Ich habe mich natürlich immer gut eingecremt und bin damit klargekommen. Wäre ich in der Trockenzeit da gewesen, ich glaube, das wäre die Hölle für mich gewesen. Es muss so heiß sein, dass Leute nachts nackt draußen schlafen, weil es so heiß ist.
Puh. Das Allerwichtigste, wenn man so eine Erfahrung macht, ist eigentlich die Erfahrung, die man mit den Menschen vor Ort macht. Wie bist du mit denen klargekommen? Das waren ja wirklich Leute mit einer völlig anderen Kultur.
Ja, genau. Ich kann generell sagen, ich bin super froh, dass es einfach sehr gut geklappt hat. Ich habe sehr guten Zugang zu den Leuten gefunden. Aber natürlich, am Anfang habe ich mich erstmal sehr stark anders gefühlt. Anders dadurch, dass ich einfach weiß bin und alle Leute schwarz um mich herum.
Wo du gingst und standest, bist du erstmal aufgefallen?
Konnte ich nichts anderes machen. Also ich bin einfach aufgefallen. Und ja, dann ist es natürlich so, dass die Leute, wenn sie einen Weißen sehen, natürlich von dem andere Sachen denken und den anders behandeln, als wenn sie jetzt einen Schwarzen sehen, von dem sie denken, das könnte mein Nachbar sein. So denken die Leute von Weißen, dass weiße Leute immer reich sind, super reich sind. Und ich kann an dieser Stelle vielleicht eine kurze Anekdote erzählen. Und zwar musste ich für meine Forschung immer zu so einem Grenzmarkt fahren und die beste Möglichkeit, dahin zu fahren, war per Anhalter mit Trucks. Dann bin ich halt in diesen Truck eingestiegen und als die Trucks dann angehalten wurden, die werden immer von Polizisten angehalten, die so ein bisschen Bestechung haben wollen, dann gibt es immer so einen Handschlag und da wechseln immer ein paar Geldscheine die Seiten. Da hat dann der Polizist gefragt, hier, wer ist der weiße Mann, der da sitzt? Und dann waren die Truckfahrer so klug und haben gesagt, das ist unser Chef. was dazu geführt hat, dass der Polizist kein Geld haben wollte. Und ich finde, diese Anekdote zeigt eigentlich, was so das Bild ist, dass man als Weißer dann reingesteckt wird. Und so habe ich mich dann anders gefühlt, bin aber trotzdem super gut mit den Leuten zurechtgekommen. Ich habe zum Beispiel, bin ich in Fußballverein gegangen.
Und das ist mal eine gute Möglichkeit.
Ja, das hat sich für mich angeboten, weil ich tatsächlich auch ein bisschen Fußball spiele und konnte ich dann über Sport mit den Jungs mich gut verbinden und die haben mich total aufgenommen. Irgendwann gab es dann tatsächlich ein ganz hochoffizielles Spiel, das wusste ich gar nicht, bin einfach hingegangen und dann habe ich ein Trikot bekommen und musste sofort mitspielen und darum waren super viele Zuschauer, ganz viele Schulkinder und unter anderem auch Mädchen, die dann angefangen haben zu singen.
Es hört sich ja fast so ein bisschen Cheerleader-mäßig an hier, ne?
Ja, das ist so... Ja, das sind halt Schulmädchen, die einfach richtig Spaß gehabt haben und richtig aus voller Kehle gesungen haben.
Ja, so singende Mädchen, das klingt schön und friedlich, aber es ist, das muss man sagen, noch gar nicht so lange her, da ging es im Norden Ugandas alles andere als friedlich zu. Bis 2006 herrschte ein blutiger Bürgerkrieg, unter dessen Folgen die Leute bis heute leiden. Darüber müssen wir reden, das tun wir natürlich auch, und zwar gleich nach den Nachrichten.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de. Domradio Sternzeit. Reportage.
Aufbruchstimmung bei den Acholi, 3 Monate in Uganda, so haben wir unsere Reportage heute genannt. Denn da blicken wir nach Uganda. Das ist ein Binnenstaat im Osten Afrikas und zwar einer, in dem mehr als 40 Völker zusammenleben. Die Acholi, bei denen du, Hagen, 3 Monate verbracht hast, die sind also nur eine Ethnie von ziemlich vielen anderen. Und wo viele ganz unterschiedliche Leute miteinander klarkommen müssen, da kracht es oft auch mal. Und in Uganda war das nicht anders. Da gab es in der jüngeren Vergangenheit einen sehr blutigen Bürgerkrieg. Wann war das genau?
Der Bürgerkrieg war von 1986 bis 2006 hat er getobt und zwar zwischen Rebellen und Staat und da kann man kurz zu sagen, dass die Rebellen am Anfang tatsächlich auch spirituell motiviert waren. Deren Armee heißt ja, oder hieß Lord's Resistance Army und da sieht man ganz klar einen Drive hin zu diesem spirituellen Motivation, die auf der einen Seite ein bisschen durch Naturglaube und Animismus sich ausgemacht hat und auf der anderen Seite durch halt christliche Glauben, das hat sich da ein bisschen vermischt. Ich möchte aber auch nicht so groß drauf eingehen, weil was für mich, für meine Zeit in Uganda und für die Leute im Grunde zählt, ist, dass man wirklich festhalten kann, dass unter diesem Bürgerkrieg die Zivilbevölkerung am allermeisten gelitten hat. Und das ist im Endeffekt egal, welche Gründe die Konfliktparteien hatten, Krieg zu führen.
Das ist natürlich was eigentlich fast alle Bürgerkriege miteinander verbindet, dass am Ende immer die Zivilbevölkerung am meisten leidet. Speziell in diesem Konflikt in Uganda ist ein Stichwort wichtig, nämlich Kindersoldaten.
Ja, Kindersoldaten wurden rekrutiert und zwar von den Rebellen. Und das ist halt immer so oder in diesem Fall so, dass in diesem Bürgerkrieg natürlich die Rebellen ihre Leute aus der Zivilbevölkerung rekrutiert haben und nur überlebt haben, indem sie die Zivilbevölkerung ausgenutzt haben und ausgeraubt haben. Und auf der anderen Seite kam der Staat und der war auch korrupt und wollte sich auch so ein bisschen an der Acholi-Bevölkerung rechnen, weil die interethnisch noch so eine Rechnung offen hatten. Und ja, das hat dazu geführt, dass tatsächlich die Leute, also ich kenne keinen und habe keinen kennengelernt, von dem ich nicht glaube, dass der Familienmitglieder beispielsweise verloren hat. Also die ganze Gesellschaft ist dadurch auf jeden Fall traumatisiert. 20 Jahre. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Ich bin 24. Das wäre die meiste Zeit meines Lebens gewesen. Ja, und eines Abends habe ich mit meinem Adoptivvater, also dem Familienoberhaupt in meiner Familie, dem Okema, eben darüber geredet. Und es war eine sehr intime Sache, dass er mir das so erzählt hat.
Ist das schwer, dass die Leute einem vom Bürgerkrieg erzählen? Reden die da gerne drüber?
Also gerne, auf gar keinen Fall. Wer redet gerne darüber, wie er Familienangehörige verloren hat? Aber also mir wurde auch geraten, Leute nicht danach zu fragen. Ich habe das auch nicht wirklich viel gemacht. Ich habe nur mit Leuten, denen ich vertraut habe und zum Beispiel dem Okema, mit dem habe ich darüber gesprochen, weil ich gemerkt habe, dass ich zu denen Verbindung habe, wo das geht. Und der hat auch tatsächlich, glaube ich, einmal selber davon angefangen zu reden. Deswegen war ich froh, das zu hören. Es hört sich so an.
Kony is the one who are killing people.
Joseph Kony war für das Töten verantwortlich. Das machte uns das Leben schwer, denn in der Nacht, auch bei Regen, sind wir in den Busch gegangen, um zu schlafen. Immer mit der Angst, wenn sie dich kriegen, dann töten sie dich. Und sie haben Leute gefangen genommen, die ihnen ihr eigenes Essen bringen mussten. Dabei haben sie den Leuten die Beine weggetreten. Und wenn die Leute hinfielen, haben sie gesagt, der will weglaufen. Dafür wurde man erschossen. Oder sie machten sich nicht einmal die Mühe, einen zu erschießen, dann schlugen sie mit großen Stöcken, bis man tot war. Das war unser Leben im Krieg.
Puh, das klingt wirklich schlimm, sehr martialisch, ne?
Ja, und das kann man glauben, dass wenn der das erzählt, dann stimmt das. Der lügt da nicht. Das ist wirklich so gewesen, zumindest für ihn. Ja, diese ganze Geschichte mit dem Bürgerkrieg, ich habe das gerade schon mal angeschnitten, hat 1986 angefangen. Ich bin 1989 geboren und habe dann mir vor Augen geführt, dass wenn ich da geboren wäre, dann wären einfach die ersten 17 Jahre meines Lebens Bürgerkrieg gewesen. Das hätte zum Beispiel geheißen, dass ich auch hungern hätte müssen, dass ich zum Beispiel Eltern verloren habe. Und dieses Elternverlieren, das ist einem Mann passiert, der hat beide Eltern verloren, den ich mal zufällig getroffen habe, und ich würde gern seine Geschichte einmal erzählen, weil die für mich irgendwie sehr wichtig war.
Mach das mal.
Und zwar ist das die Geschichte von Uchira, der tatsächlich vielleicht ein Jahr älter war als ich, und ein Mann wie ich eigentlich, ist ein junger Mann, der tatsächlich im Krieg beide Eltern verloren hat und dann trotzdem sein Leben richtig gut auf die Reihe bekommen hat. Der hat, um zur Schule gehen zu können, um Schulgelder bezahlen zu können, hat er angefangen, Kassava, das ist so eine Frucht, anzubauen, und hat die dann in der Nacht angebaut und die am Tag verkauft, um Schulgeld für sich zu bekommen, dass er zur Schule gehen kann, weil seine Eltern konnten das ja nicht mehr bezahlen, bei seiner Oma gelebt. Und ich finde, das ist eine unglaublich schöne Geschichte, die zeigt, wie weit man es bringen kann, trotz dieser schlimmen Umstände. Der ist nämlich heute das, was ich auch bin, der ist Student, und wird wahrscheinlich ein gutes Leben haben, trotz dieser ganzen Widrigkeiten. Das finde ich erstaunlich, und da habe ich größte Hochachtung vor dieser Geschichte.
Er hat das unter ganz anderen Voraussetzungen trotzdem geschafft, das zu erreichen, was du im Grunde jetzt hier auch hast.
Genau, und ja, das ist natürlich, ich meine, es ist schön, dass ich so aufwachsen konnte, wie ich aufgewachsen bin, aber das zeigt einem, dass es nicht selbstverständlich ist.
Das hast du verstanden, auch nochmal dein eigenes Dasein, deine eigene Situation im Vergleich zu dem, was die Leute in Uganda erlebt haben. Was würdest du sagen, hat dieser Krieg in Uganda für die Leute bedeutet?
Ja, der hat natürlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen die Leute beeinflusst. Natürlich, das wird ja klar, wenn man sich das wirklich vor Augen führt, sind die Leute traumatisiert davon. Und das merkt man zum Beispiel, wenn man irgendwie, ich habe einmal auf der Straße einen geistig verwirrten Mann angetroffen, der mir nachher wurde über den erzählt, dass der einfach zu schlimme Sachen erlebt hat, dass der jetzt nur noch brabbeln kann. Das ist eine ganz offensichtliche Folge der Traumatisierung, aber ich denke, im Endeffekt betrifft das jedes Mitglied. Das ist eine Ebene, diese psychologische Ebene. Die andere Ebene ist ganz klar, dass der Bürgerkrieg die Leute arm gemacht hat. Vorher waren die finanziell einfach besser gestellt als nach dem Krieg, und diese Armut ist natürlich ganz drastisch spürbar im Leben der Leute dort. Ja. Und genau, ich habe dann nochmal mit einem Politiker, den ich für meine Forschung interviewt habe, darüber gesprochen, und der hat mir nochmal seine Bürgerkriegserlebnisse aus einer anderen Perspektive erzählt.
John Bosco hieß er, hast du mir gesagt, ne?
John Bosco, das ist ein Politiker, so ein Local Chief aus der Gegend.
Living in this war situation was a very nasty experience.
Das Leben im Bürgerkrieg war grausam. Als Museveni mit seinen Truppen hier ankam, regierten hier die Rebellen. Davon waren die meisten Acholi, unsere Söhne aus unserem Stamm. Aber die Rebellen konnten das Land und die Menschen hier nicht vor der Invasion der Regierungsarmee schützen. Sie mussten sich zurückziehen und die Menschen aus der Region wurden gezwungen, in Camps zu leben. Alle kamen hierher, aber hier war kein Platz für Häuser und so mussten sie im Elend überleben. Die gesundheitliche Versorgung war schlecht, die hygienischen Bedingungen waren mangelhaft, es gab zu wenig Essen. Manchmal gab es nur eine Mahlzeit am Tag. Den Menschen im Camp wurde ihre Würde und ihre Kultur geraubt.
Also er hat jetzt hier vom Camp gesprochen. Was waren das für Camps?
Ja, diese Camps sind so eine Art Flüchtlingslager, aber für Leute aus dem eigenen Land. Zwar hat die Regierung irgendwann um die 2000er, 1999, angefangen, Camps im Land zu bauen und die komplette Zivilbevölkerung in diese Camps gebracht, damit die Rebellen keine Leute mehr aus der Zivilbevölkerung rekrutieren können, um den sozusagen den Boden unter den Füßen wegzunehmen und die so zu vertreiben. Und diese Camps, ja, du wolltest?
Ich wollte fragen, ob das denn funktioniert hat, ob die Leute dann sicherer waren in den Flüchtlingslagern.
Gute Frage, aber das ist so ein bisschen schwierig zu beantworten. Natürlich waren die Leute da geschützt vom Militär, aber die Rebellen wussten dann auch, dass da die Leute sind und die mussten dann dahin, um überhaupt noch irgendwie haben da ihre Attacken durchgeführt. Das hat natürlich wieder für Gefahr gesorgt. Abgesehen davon war auch die Regierung sehr korrupt und es gab Kriminalität in diesen Camps und deswegen waren die auch unsicher, die Camps.
In the camp life,
als die Menschen dann im Camp lebten, haben sie immer noch Angehörige verloren. Du gehst in den Busch, um dein Feld zu bestellen, aber du trittst auf eine Landmine, du stirbst. Du gehst in den Busch, um Feuerholz zu sammeln, aber die Rebellen erwischen dich. Sie nehmen dich gefangen und fragen, wieso hast du uns aufgegeben? Sie nehmen dich gefangen und schneiden dir die Finger ab. Sie nehmen dich gefangen und schneiden dir die Lippen ab, denn sie sagen, wenn wir dir nicht die Lippen abschneiden, wirst du uns verraten. Sie amputieren dir die Beine und nehmen dein Fahrrad weg, weil sie sagen, du bist ein Verräter.
Puh, das ist jetzt wirklich so horrend, dass man kaum zuhören kann. Das Ganze ist jetzt eine Weile her. 2006 war Schluss mit dem Krieg, also es ist jetzt Vergangenheit, aber das haben wir ja auch schon gesagt, das sind natürlich Dinge, wenn man sowas gesehen hat oder im näheren Freundes- oder Familienkreis erlebt hat, dann ist das natürlich nichts, was man einfach mal so eben vergisst, oder?
Nee, ich glaube, das ist eine Sache, die man sein Leben lang mit sich rumträgt, aber wir haben ja die Sendung Aufbruch bei den Acholi genannt und ich finde das eben ein super Titel, weil diese Geschichte natürlich präsent ist bei den Leuten und trotzdem ist da eine Aufbruchsstimmung. Also die Leute, also wie kann man nach so einem Bürgerkrieg noch lächeln? Und die Leute lächeln. Also ich bin zum Beispiel in diesem Fußballverein aufgenommen worden bei Leuten, die haben alle Bürgerkriege erlebt, die haben alle Familienangehörige erlebt und die wollen jetzt durchstarten. Die lassen sich eben nicht davon unterkriegen, wie zum Beispiel auch der Uchira, dessen Geschichte ich gerade erzählt habe. Und das finde ich eine wahnsinnige Leistung einfach.
Das ist tatsächlich beeindruckend, ne? Weil die Wunden sitzen tief, klar, es dauert oft Jahre und Jahrzehnte, bis sowas verheilen kann und trotzdem ist neben dieser schwierigen Vergangenheitsbewältigung ja offensichtlich ein Impuls, da einfach weiterzumachen, das Leben zu leben, was aufzubauen, oder?
Ja, und jetzt auch richtig durchzustarten. Also die Familie, bei der ich gewohnt habe, die haben natürlich, als sie irgendwie 2007 zurück aufs Land gekommen sind, haben die da gar nichts gehabt, da war nur Wildnis und die haben jetzt 3 Häuser und viele Hühner und viele Ziegen und Okemas großer Plan, also der Mann, bei dem ich da gelebt habe, ist, er will endlich wieder eine Kuh besitzen und hat Ziele und die werden verfolgt, natürlich, genau.
Also hast du die Leute durchaus als energiegeladen, voller Hoffnung, voller Pläne erlebt?
Genau, also die geben nicht auf, die sind aus einem starken Holz gemacht und sehen sich in einer guten Zukunft.
Und weil viele Acholi eben wirklich so optimistisch auch in die Zukunft blicken, trotz allem, deshalb haben wir unsere Sendung, du hast es gesagt, Aufbruchstimmung bei den Acholi genannt. Gleich als nächstes fragen wir uns dann, welche Rolle spielt eigentlich die Religion bei all dem und wie religiös sind sie eigentlich, die Menschen in Uganda? Gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage. Also das ist keine traurige, keine Traumamusik, die wir da hören, ne?
Nee, und es ist Acholi-Musik. Das ist wirklich Musik, die aus dieser Gegend kommt. Ich finde die sehr positiv.
Also das zeigt wieder Aufbruchstimmung bei den Acholi. Unsere Reportage heute, du erzählst von deinen Erfahrungen mit den Acholi, bei den Acholi. Und wir kommen jetzt zur Gretchenfrage. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Das fragt ja Gretchen im Goethe-Drama Faust den Titelhelden. Und wir schauen jetzt auf den Norden Ugandas, auf die Heimat der Acholi, wo du eben wochenlang mit den Menschen gelebt hast. Und ich stelle dir jetzt einfach auch mal diese Gretchenfrage. Wie halten es denn die Acholi mit der Religion? Was hast du davon mitbekommen?
Die Acholi sind super religiös. Also ich habe es zum Beispiel, ich bin Student in der Mensa, noch nie erlebt, dass Leute vorm Essen beten. Und das ist ganz normal da. Die Leute sind wirklich in allen Altersklassen sehr religiös und die meisten sind Christen, davon also sind die meisten nicht, katholisch.
Wenn man jetzt an Afrika denkt, dann hat man oft auch so Muslime gegen Christen und so solche Sachen im Kopf, das war da nicht so.
Also gegen erstmal schon mal nicht, da gibt es ein ganz paar Muslime, sind aber glaube ich 2% und also irgendwas von Konflikt habe ich da gar nicht mitbekommen, ne.
Hast du das denn auch selber mal angeguckt? Also gut, du hast es in der Mensa erlebt, die Leute beten, hast du mitgebetet?
Ja, tatsächlich wurde ich dann ein paar Mal gebeten, auf Deutsch vorzubeten, aha, was ich sehr lustig fand, weil natürlich niemand da Deutsch verstanden hat und habe das dann aber auch gerne gemacht, ja. Dann wissen ja auch alle, wann es fertig ist, wenn man Amen sagt.
Das ist international, total international. Hast du dir denn auch mal angeguckt, wie die Leute in der Kirche ihren Glauben zelebrieren, also in Gottesdiensten?
Genau, also ich bin direkt zu Beginn in die Kirche gegangen und zwar damit noch einer Kommilitonin aus Deutschland und wir dachten, es ist klug, jetzt in die Kirche zu gehen und um uns auch vorzustellen, der Gemeinde zu zeigen, dass wir auch den Glauben teilen und dass wir auch ein bisschen Vertrauen gewinnen dort. Und diese Kirche war pickepacke voll mit Menschen, also wirklich alle Bänke besetzt und Boden. Und der Gottesdienst war einfach ein bisschen anders als hier in Deutschland.
Wie anders?
Der war anders. Zum Beispiel, es gab keine Messdiener, aber es gab Tänzerinnen, also kleine, aha, Mädchen, die sogenannten Flower Girls, übersetzt Blumenmädchen, so im Alter von 5 bis 12 Jahre vielleicht, die getanzt haben, einen ganz eigentümlichen Tanz. Und zwar haben die so ihre Schultern immer nach vorne geschmissen. Das sah sehr grazil aus, wie so, ja, so antilopenhaft vielleicht. Ganz,
das
ganz
hast du jetzt süße schön Mädchen.
Genau, und ja, da sind mir viele Sachen aufgefallen. Unter anderem ist mir auch aufgefallen, dass fand es da auf einmal seltsam, dass der Jesus, zu dem die Leute beten, weiß ist. Ist mir vorher nie aufgefallen, aber es ist natürlich komisch, wenn in einer Kirche 300 schwarze Leute sitzen und der Jesus weiß ist. Und mir gedacht, ob der nicht farblos idealerweise irgendwie wäre, kann man ja nicht malen, aber.
Hast du mit den Leuten darüber gesprochen?
Über das Thema, also im Besonderen jetzt nicht. Und ich glaube, den Leuten ist es auch nicht so wichtig, wie mir das jetzt nur komisch aufgefallen ist.
Mhm. Ja. Wir hören ja jetzt im Hintergrund Musik aus einem Gottesdienst. Sehr, ja, sehr schöne Musik, klingt natürlich ganz anders als unsere orgelbegleiteten Kirchenlieder.
Genau, die haben selber Musik gemacht, aber nicht mit Orgeln.
Das ist ja jetzt hier a cappella, haben die auch Instrumente am Start?
Klar.
Oh, es trommelt.
Ach, da fangen sie gerade an.
Ja.
Und zwar sind das verschiedene Arten von Trommeln und Rasseln und auch Zupfinstrumente, die so eine kleine Melodie dann ergeben. Genau.
Also die haben einfach ein bisschen mehr Rhythmusgefühl, kann man glaube ich schon sagen. Ne?
Ach, das ist natürlich so ein Klischee, aber die Musik ist sehr rhythmisch und sehr schnell. Ja. Und die Mädels, die dazu tanzen, die können echt gut tanzen.
Hast du auch mit den Leuten darüber gesprochen, ob Religion eine Rolle gespielt hat, dafür mit dem Bürgerkrieg klarzukommen, mit dieser Vergangenheitsbewältigung?
Darüber habe ich mit Leuten nicht gesprochen, es liegt für mich aber auf der Hand. Also
warum?
Weil Religion natürlich auf der einen Seite durch den Glauben einfach erstmal Halt stiftet und auch durch die Gemeinschaft, die sie den Leuten bietet. Und ich denke, diese Gemeinschaft, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist natürlich super wichtig, emotional. Und diesen Halt, den braucht man vor allem nach so schlimmen Erlebnissen.
Wenn du in der Kirche warst, warst du dann ja meistens der einzige Weiße, ne? Du und Jesus.
Und Maria vielleicht noch, ja. Genau, und zwar war das eine super verrückte Sache, die ich da erlebt habe, als wir das erste Mal in der Kirche waren. Und zwar hat die Kirche, nachdem der Pfarrer dann 2 Stunden gepredigt hat und fertig war, ist dann ein Politiker gekommen und hat irgendwie noch eine politische Rede angeschlossen. Und dieser Politiker, der wusste, wer ich war. Und weil unsere Uni irgendwie allen wichtigen Politikern Briefe geschickt haben, hier kommen jetzt 2 Forscher. Und dann hat er die Idee gehabt, komm, ich gehe jetzt mal nach meiner Rede runter und drück dem Jungen das Mikro in die Hand, soll er sich mal vorstellen.
Oha.
Ja, ich war da gerade 3-4 Tage da und war natürlich, habe mich ganz auch noch fremd gefühlt, weil ich so weiß war und dann musste ich auf einmal aufstehen und über diese ganzen Menschen drüber schauen und mich dann vorstellen und hatte dann die Eingebung, mich meine Rede mit 2 Wörtern zu beenden, die ich schon gelernt habe in der Acholi, und zwar waren das die I-Wörter Afoyo Mate, was vielen Dank heißt, und das hat den Leuten natürlich geschmeichelt und denen hat es gefallen und so hat es dann für einen ganz guten Start gesorgt. Leute kannten mich dann, und zwar positiv.
Und so ist es dir dann ja in der Folge auch weitergegangen. Ne? Du bist zwar immer überall aufgefallen, haben wir gesagt, einfach nur die Hautfarbe, immer der Weiße, der Fremde. Aber zum Glück hast du ja einen Ort gefunden, an dem du dich gar nicht mehr so fremd gefühlt hast, sondern wirklich auch zu Hause bei Okema und seiner Familie. Und wie das Leben in dieser Adoptivfamilie, sagen wir jetzt einfach mal, ausgesehen hat, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter. Vorher, zur vollen Stunde, kommt unser Pimp My Prayer, und die Zeit bis dahin, die überbrücken wir einfach nochmal mit einer anderen Atmo aus einem Gottesdienst.
Ein Kirchengesang. Ja.
Sag nochmal, wie heißt das Dorf, in dem du das aufgenommen hast?
Aus Atyak, Kirche aus Atyak, der katholischen.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Ein Löwe, der brüllt, fängt keine Tiere. Und zwar fängt der Löwe keine Tiere, weil er brüllt, weil er nur Krach macht und angibt. Ein erfolgreicher Löwe jagt leise.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die Sternzeit, und zwar heute mit
Hagen Reiners
und mit Hilde Regenita. Hagen, der Text, den du gerade vorgelesen hast, da ging es um Löwen. Was war das für ein Text?
Das war ein Sprichwort, ein Acholi-Sprichwort, und das ist eigentlich nur: ein Löwe, der brüllt, fängt keine Tiere. Ich habe das gerade noch so ein bisschen erklärt. Und zwar fängt der Löwe keine Tiere, weil er brüllt, weil er Krach macht und nur angibt, weil ein erfolgreicher Löwe nämlich leise jagt.
Puh, was heißt denn das für die Menschen?
Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, und ich finde, so ein ähnliches Sprichwort wäre zum Beispiel das Kölsche von nix küt nix, oder noch besser übersetzt, nur von rumbrülle küt nix. Ja, das heißt nämlich, dass, um erfolgreich zu sein, man was machen muss, und zwar nicht unbedingt dafür angeben braucht, viel Krakeelen.
Und findest du, dass dieses Sprichwort zu den Acholi passt?
Ja, ich finde, das Sprichwort passt super gut, weil die Acholi ja sich selber auch eher als bodenständige Bauern, Landwirte und harte Arbeiter sehen. Und das sind sie meiner Meinung nach tatsächlich auch. Das sind Menschen, die stundenlang auf Feldern arbeiten können und dann dankbar dafür ihre Früchte ernten, die Feldfrüchte, und eben nicht viel groß rumkrakeln und angeben. Deswegen passt das Sprichwort sehr gut zu den Acholi.
Ein Löwe, der brüllt, fängt keine Tiere. Sehr sympathisch, genauso sympathisch wie die Acholi-Familie, die du kennengelernt hast, bei der du gelebt hast und die du uns gleich ein bisschen näher vorstellst.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Aufbruchstimmung bei den Acholi. 3 Monate in Uganda. Unser Reporter Hagen Reiners, der hat in Afrika gelebt und geforscht und davon erzählt er uns heute in der Sternzeit. Hagen, du hast schon ein bisschen davon berichtet. Du hast ganz am Anfang in einem Hotelraum gewohnt und hast dann gesagt, nee, das ist mir irgendwie zu anonym. Ich will lieber richtig rein, mitten ins Leben der Acholi. Und dann hast du eine Familie kennengelernt und bei denen gewohnt. Wie haben die dich aufgenommen?
Die haben mich super, super warm empfangen, mit offenen Armen. Und zwar, ich beschreibe ich mal gerade die Familie, das war also ein Vater, Okema, seine Frau, die Mutter der Kinder. Und das waren 6 Kinder, von denen die ältesten 5 Mädchen waren und der Junge gerade 3 Monate alt war. Und der wurde total verhätschelt. Super süßes
ein
Kind.
Ein kleiner Prinz.
Ja, genau. Und diese Familie hat mich beeindruckt, dadurch, dass sie so harmonisch war. Also die Kinder haben auch da schon viel zu tun, viel Arbeit. Ich habe das auch schon mal erwähnt, dass zum Beispiel die Mädchen den Job haben, Wasser zu holen. Mhm. Hatten da echt viel zu tun. Die sind alle früh aufgestanden. Ich bin mit dem Okema um 5 Uhr aufgestanden, weil wir dann aufs Feld gegangen sind, arbeiten.
Aber ihr wart ja auch schon um 9 Uhr im Bett. Das muss man jetzt dazu sagen.
Klar, natürlich. Also mir ist es auch nicht schwer gefallen, aufzustehen. Die Mädchen sind aber noch früher aufgestanden, weil sie zum Beispiel schon Kleider gewaschen haben oder Frühstück vorbereitet haben oder solche Sachen gemacht haben. Genau. Ja, diese Kinder waren super süß und ich möchte da kurz eine Anekdote erzählen, wie ich nämlich mal aus einer größeren Stadt zurückkam und auf die Idee kam, da gekommen bin, ich bringe denen mal Honig mit. Irgendwie so ein Glas Honig konnte ich da kaufen, zufällig habe ich es gesehen, habe es mitgebracht und das der Familie dann mal bei so einem Abendessen, bei so einem ganz trauten Abendessen in der Hütte geschenkt. Und diesen Honig haben die so geliebt, weil das eine Sache ist, die sich sonst nicht kaufen würden, weil die können das Geld anders investieren. Mhm. Und dann hat Okema diesen Honig einfach in eine Schale getan und die Mädchen haben den alle ganz nett geteilt und das Größte hat die Schale vor sich gehalten und alle Mädchen ringsrum und dann alle mit den Fingern rein und geschleckt und ach, wie schön.
Und der Honig war so zuckersüß wie diese Mädchen auch. Apropos Essen, du hast gesagt, du hast mit denen natürlich dann auch zusammen gegessen. Wie muss man sich das vorstellen? Abends. Um so einen Tisch rum, auf dem Boden, wie war das?
Das war für mich gewöhnungsbedürftig und zwar ist es so, dass die Männer und Gäste vielleicht noch an einem Tisch sitzen, auf Couches, dann um den Tisch herum und die Mädchen, beziehungsweise die Frau auch von Okema, die sitzt dann sitzen auf dem Boden, auf Matten und das Essen wird serviert von den Mädchen oder von der Frau. Und das ist ja irgendwie noch okay, aber das Ganze war ein bisschen für mich komisch dadurch, dass es auf Knien passiert ist. Also die haben sich tatsächlich, bevor sie mir den Teller hingestellt haben, sind sie auf die Knie runtergegangen, um den dann auf den Tisch zu stellen. Das spiegelt natürlich so ein bisschen die Geschlechterverhältnisse und für mich war das, ich habe mir kurz überlegt, kann ich das annehmen? Weil das vereint sich nicht mit meiner Weltanschauung, mit meiner, ich komme aus einer emanzipierten Gesellschaft, finde das gut. Aber habe dann direkt gemerkt, dass ich das annehmen muss. Wenn ich das nicht annehme, dann ist das wahnsinnig unhöflich. Mhm. Und dann verletze ich die Frauen wirklich in ihrem Stolz. Was ich aber nicht tue, wenn ich das annehme. Und
es war so eine Gratwanderung für dich.
War eine Gratwanderung. Und ich muss aber auch dazu sagen, das hört sich jetzt drastisch an, dass die das so serviert haben. Aber die Frauen habe ich jetzt nicht so, oder die Mädchen habe ich jetzt nicht so erlebt, dass sie nicht glücklich gewesen wären oder dass sie sich unterdrückt gefühlt haben. Das ich persönlich nicht so wahrgenommen.
Hm. Ganz kurz nur, Essen, was hat man so gegessen außer Honig, der dann einem von einem netten Deutschen mitgebracht wurde?
Ja, man hat gegessen viel Essen, das so sehr reichhaltig war. Also zum Beispiel aus Mais, Mehl und Wasser große Klumpen, haben die Posho genannt, das und dann noch eine Soße oder halt Süßkartoffeln oder Reis. Ab und zu mal ein bisschen Fleisch dazu von entweder Ziegen oder Hühnern. Und ich habe einmal Termiten gegessen.
Oh,
weil
geröstete
Termiten. Die waren so ein bisschen chipshaft und natürlich sehr nahrhaft. Was man vielleicht noch zu dem Essen sagen kann, ist, dass es eine andere Wahrnehmung von Essen einfach gibt. Also wenn ich wo essen gehe, dann ist es toll, wenn es mir gut schmeckt und ich mache dann gerne ein Kompliment an den Koch, das hat toll geschmeckt. Dann fühlt sich der Koch geschmeichelt, das habe ich auch in der Familie ein paar Mal gesagt. Und denen ist es nicht so wichtig anscheinend, wie das Essen schmeckt. Viel wichtiger ist, was da für Nährstoffe drin sind. beispielsweise. Also ich habe dann gesagt, das schmeckt aber gut. Hier, okay, mal sag das mal deiner Frau. Dann hat der gesagt, ja, ja, vielen Dank, das macht dich auch sehr stark, das Essen, und du kannst gut arbeiten danach. Das zählt viel mehr beim Essen als der Geschmack.
Das ist vielleicht, weil die Leute noch viel näher dran sind, auch an körperlicher Arbeit und auch Wissen.
Ja, die müssen. Also ich habe ja auf dem Feld da gearbeitet zusammen mit Ukema. Da braucht man echt viel Power. Die Mädchen haben auch auf dem Feld gearbeitet mit 14 Jahren. Haben die fast das Gleiche verrichtet wie ich. Und zwar mit Hacken, bloßen Händen.
Da braucht man dann auch ordentlich Kohlenhydrat, ne?
Richtig, wirklich, ja.
Wir haben ja eben in dem Teil unserer Sendung über den Bürgerkrieg schon mal gehört, der Okema hat da sehr intime Erfahrungen mit dir geteilt. Das heißt, ihr habt wirklich so ein Vertrauensverhältnis entwickelt.
Ja, das war eines der glücklichsten Erlebnisse, finde ich, dass wir so einen Draht zueinander aufbauen konnten. Ja. Also wir haben viel gesprochen bei der Feldarbeit. Ja.
Hat er dich auch viel gefragt über dich, dein Leben hier, bei der Neugier?
Ja, natürlich hat er total viel gesagt. Eine super lustige Sache zum Beispiel, die er komplett ernst meint, hat er gesagt, hier, manche von euch Weißen, die haben blaue Augen oder grüne Augen sogar. Ich gesagt, ja, meine Schwester hat grüne Augen, mein Vater blaue Augen, ich habe braune Augen, das kommt so vor. Aber dann meinte er vollkommen ernst, ja, aber welche Chemikalien benutzt ihr dafür? Nee, wir werden so geboren. Das hat ihn echt überrascht. Das fand er echt komisch.
Ja, da hast du dann auch ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet sozusagen.
Ja, klar.
Was hast du gemerkt? Hat man eine ganz andere Perspektive aufs Leben, wenn man so ein Leben führt wie die Acholi, bei denen du warst?
Ja, so viel viel grundlegendere Sachen sind wichtig, so, dass man was zu essen hat, dass man in der Familie Harmonie hat, das ist wichtig. Hier in Deutschland ist es vielleicht verglichen damit wichtiger, was man für eine Karriere macht. Man macht sich da vielleicht einen super Druck, dass man erfolgreich sein muss in seinen Hobbys oder beruflich. Das ist da nicht so wichtig. Also weil man kommt schon über die Runden, wenn man gut in der Familie ist und wenn man so seine Arbeit halbwegs macht. Aber es ist einfach erstmal gut, dass man lebt und zu essen hat.
Wie war das denn mit deinen Gastschwestern, sage ich jetzt einfach mal? Hast du mit denen auch viel dich unterhalten?
Ja, mit denen habe ich mich unterhalten. So, ich habe zwar dann auf Englisch mit denen gesprochen und die haben auch irgendwie immer gecheckt, worum es geht. Auch mit der Hilfe von Händen und Füßen und Zeichensprache. Aber die selber waren super schüchtern. Also die Älteren von denen, die konnten schon ein bisschen Englisch, weil die das in der Schule lernen, haben sich aber selber nie getraut, mit mir Englisch zu reden. Außer ganz am Ende. Das war sehr niedlich, ja. Ja, da hört man jetzt Adoch aus der Familie singen. Und das ist ganz am Ende, da war sie schon so aufgeblüht. Und manchmal singen die Mädchen beim Abwasch. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich traute, denn mal in meinen komischen grauen Kasten was zu singen.
Und weißt du, wovon sie gesungen hat?
Ja, sie hat so ein Acholi-Lied gesungen. Also das hört man ja, dass das nicht Englisch war, sondern das war Acholi. Und zwar handelt es davon, dass ein Vater seine Mädchen nicht zur Schule schicken will, weil er muss Schulgeld dafür bezahlen und meint, das lohnt sich nicht, weil Frauen werden ja später Hausfrauen, was sollen die mit Bildung? Aber tatsächlich werden die Mädchen ihn überreden, davon handelt das Lied, und zur Schule gehen. Und der Vater wird später sehr glücklich sein, dass seine Mädchen diese Bildung haben.
Also taffe Mädchen. Du hast erzählt, du hast mit der Familie gegessen, du hast mit dem Vater auf dem Feld gearbeitet, du hast den Mädchen beim Singen zugehört. Was hast du noch erlebt?
Ja, ich bin zum Beispiel auf eine Beerdigung mitgenommen worden. Das ist, muss man vielleicht sagen, ist eine untypische Beerdigung, weil die Person, die dort beerdigt war, schon mehrere Jahre tot war. Und aber nicht an dem Zweck, an dem richtigen Platz beerdigt werden konnte, weil das noch Bürgerkriegszeit war und die Leute sich da nicht frei bewegen können, auch mit diesen Camps, die wir erwähnt haben. Und der wurde jetzt an seinem richtigen Platz beerdigt und das war eine außergewöhnliche Veranstaltung. Und zwar, weil das alles in der Nacht war. Das hat, also laute Zikaden hat man da im Hintergrund gehört, der Mond hat geschienen, dann sind wir ein bisschen durch den Busch gelaufen, also an hohen, 3 Meter hohen Gräsern vorbei, und da auf dieser Lichtung, die so mondbeschienen war, da haben wir dann erstmal gegessen.
Ich nähere mich gerade durch die Nacht.
Hier hört man jetzt meine Aufnahme,
getrommelt.
Da sage ich, dass ich mich den Trommeln nähere, und hier hört man dann jetzt die Trommeln, denen ich entgegenlaufe. Das ist schon nach dem Essen, und da haben nämlich die Leute dann angefangen, auf einfach Kanistern zu klopfen und hier hört man eine Frau, die so einen typischen Ruf macht und dann halt anfangen auch zu singen. Und nach dem Singen kam dann das Tanzen und da habe ich dann Acholi tanzen gelernt.
Oh.
Ja, das war auch sehr zur Belustigung der Leute. Ich glaube, ich habe mich aber ganz gut angestellt.
Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist so ein bisschen, ist ein sehr schneller Beat, schnelles Trommeln und immer so stampfen. Die Männer tanzen anders als die Frauen, die stampfen so auf dem Boden und wegen ihren Oberkörper dazu. Ja, das war der Acholi-Tanz, den ich da gemacht habe. Und das hat die Leute sehr gefreut, dass ich so offen war, diesen Tanz mitzumachen. Ja.
So, was ist da jetzt los? Wir sind angekommen, ne?
Wir sind jetzt also angekommen auf der Feier und hören den Gesang. Und das ist jetzt kurz davor, bevor die Trommeln richtig einsetzen. Und dazu wurde dann auch viel getanzt, genau. Ich finde das ganz schön.
Ich meine, was auffällt, ist, das klingt jetzt gar nicht so nach Klagelied oder Trauer, ne?
Ja. Ja, ich meine, ich habe den Vergleich nicht. Ich weiß nicht, wie sich eine andere Beerdigung anhört. Aber ich fand die Stimmung sehr ausgelassen, sehr positiv. Ja. Also auch das Tanzen war nicht so wehmütig oder so. Es war sehr lebensfreudig eigentlich. Ja.
Und du mittendrin tanzenderweise?
Ja, ich mittendrin tanzenderweise und hatte viel Spaß dabei.
Ja. Und mal wieder als einziger Weißer unter vielen Schwarzen?
Ja, genau. Und das war aber in dem Fall, da war ich schon was länger da. Da habe ich mich dann nicht mehr so anders gefühlt. Da habe ich mich eigentlich sehr, sehr aufgenommen gefühlt und wohl gefühlt auch. Und habe dann auch an diesem Abend ein sehr schönes Erlebnis gehabt. Und zwar wurde ich, noch bevor das Tanzen da angefangen hat, bei den Essen, wo dann die Stammesältesten Reden gehalten haben, tatsächlich in den Stamm aufgenommen.
Das ist bestimmt eine große Ehre.
Nicht in den Stamm der Acholi, der fasst ja mehrere 10.000 Leute, sondern in den Stamm dieser Familie halt.
Ja, genau. Und wie läuft das denn? Ist das ein richtiges Ritual?
Ja, also es war jetzt nicht ein Ritual wie zum Beispiel eine Taufe oder so, sondern es war eher ein Handschlag und große festliche Stimmung.
Außerdem hast du erzählt, dass du einen Acholi-Namen hast. Hast du den auch bei der Gelegenheit bekommen, bei dieser Stammesaufnahme oder wie war das?
Nee, den habe ich auch bekommen, und aber unabhängig davon. Und zwar habe ich den von der Mutter, von der Familie, in der ich gelebt habe, bekommen. Und zwar hat sie mich Roat Omiya getauft.
Ist gar nicht so leicht auszusprechen. Roat Omiya.
Ja, so ähnlich.
Ja.
Nein, aber darum geht es ja nicht. Und zwar ist das auch ähnlich wie diese Aufnahme in Stamm für mich wie ein Zeichen gewesen, wirklich da angekommen zu sein, weil dieser Name hat wie alle Acholi-Namen eine Bedeutung. Und in dem Fall ist das ein Geschenk von Gott. Das symbolisiert jetzt nicht, dass sie denken, dass ich tatsächlich von Gott komme. Das heißt eher im übertragenen Sinne, dass sie sehr froh darüber sind, oder es als einen Glücksfall betrachten, dass ich in ihre Familie gekommen bin. Ja.
Und für dich war es ja auch ein Glücksfall. Hagen Reiners hat 3 Monate bei und mit einer Acholi-Familie im Norden Ugandas gelebt. Und bevor wir uns jetzt fragen, was das eigentlich mit dir gemacht hat, dieser Studien- und Forschungsaufhalt so weit von zu Hause weg, werfen wir gleich noch einen Blick auf die Geschlechterrollen bei den Acholi, gleich im letzten Teil unserer Sternzeit-Reportage. Und vorher haben wir jetzt noch ein Stück Popmusik aus Uganda.
Sehr beliebt.
Pretty pon this party with your dancehall style, like you play sport karate. Then be a T.A.T. like a girl named Fatty. One night she freaky.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Da dreht sich heute alles um den Norden Ugandas, um das Volk der Acholi, bei dem du, also unser Reporter Hagen, 3 Monate verbracht hast. Wir haben schon über den Bürgerkrieg gesprochen, über Religion, über Familienleben und eng mit dem Familienleben verknüpft. Das Rollenverständnis zwischen Frauen und Männern, da hast du schon erzählt. Es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig für dich, dass die Mädchen dich zum Beispiel beim Essen auf den Knien bedient haben. Wie bist du denn als westlicher Mann, der aus einer mehr oder weniger emanzipierten Gesellschaft kommt, damit klargekommen?
Ja gut, es gibt jetzt keinen großen Verhaltenskodex, den ich da ändern musste, und als Mann ist es natürlich relativ einfach, in so einem Rollenbild klarzukommen, aber ich habe mich teilweise lächerlich gemacht, weil ich mich nicht ganz konform verhalten habe, und das ist dann aber auch einem Fremden gestattet. Zwar habe ich einmal, weil ich mir dachte, alle Leute, ich lerne so viel von der Kultur hier und ich möchte jetzt auch mal was zeigen, wo ich herkomme und was mitbringen. Und dann habe ich tatsächlich aus Köln ein Leibgericht von mir mitgebracht. Das ist zwar nicht wirklich deutsch, aber da wissen die ja auch nicht. Da habe ich eine Dose Pesto mitgebracht. Ja, also dieses Nudelsoße-Pesto. Und habe dann in so einem kleinen, an so einer Kochstelle halt Nudeln gekocht und Leute zum Spaghetti-Essen eingeladen mit
Schöne
Pesto.
Schöne Idee.
Genau. Und an dieser Kochstelle haben halt normalerweise andere Frauen gekocht und die haben mich derartig ausgelacht. Als ich dann noch den Tisch gedeckt habe, ist das Weltbild
ins Wanken geraten.
Genau.
Einfach, weil ein Mann nicht kocht, oder warum?
Nee, das macht man nicht.
Das macht man nicht. Sag mal, wie war denn das ansonsten? Du bist 24 Jahre alt, du bist jung. Wie haben denn junge Frauen auf dich reagiert? Warst du für die nicht eine interessante Partie oder sowas?
Ja, das denke ich, wäre ich auf jeden Fall gewesen. Da, wo ich jetzt aber war, waren diese Rollenbilder so stark ausgeprägt, dass es die Leute, Frauen einfach schüchtern waren, weil das ein bisschen auch zu diesem Rollenbild gehört. Frauen sind einfach zurückhaltend. Und ich war auch zu schüchtern, da jetzt irgendjemanden kennenzulernen oder so. Aber ich habe mal mit ugandischen Leuten in meinem Alter, also auch den Fußballern, darüber gesprochen und die haben mir gesagt, wie man es denn richtig anstellt, ein Mädchen anzusprechen.
Wie macht man es denn?
Ja, und man muss richtig, richtig, richtig angeben.
Und das so, hast du so nicht hingekriegt.
Nee, das habe ich nicht hingekriegt, das tut mir leid. Aber es ist auch nicht so schlimm. Also man muss dann sagen, hier, ich bin der und der und ich habe das und das und ich bin wahnsinnig verliebt in dich. Und das könnte ich auch gar nicht sagen, das würde ja nicht stimmen. Ich kenne ja die Person noch gar nicht. Ja, so läuft es aber.
Vielleicht beim nächsten Aufenthalt, wer weiß. Das ist ja jetzt alles schon eine Weile her. Wir müssen Fazit ziehen. Was würdest du sagen? Bist du als ein anderer Hagen aus Uganda zurückgekommen?
Ja, ich bin immer noch der alte Hagen, aber ich habe natürlich dadurch eine Horizonterweiterung erfahren durch mein Erlebnis in Uganda. Und eine Sache, die sich wirklich tatsächlich bei mir geändert hat und die ich noch mehr ändern möchte, ist, dass ich noch viel gastfreundlicher Leuten gegenüber sein möchte, die nicht in Deutschland leben oder zu Besuch sind oder die auch vielleicht Hilfe brauchen. Und zum Beispiel jetzt ein Mädchen kennengelernt, die gerade aus Kenia da ist und so wie ich in Uganda aufgenommen würde, lade ich die jetzt am Wochenende zu meinen Großeltern ein, damit die auch mal was anderes von deutscher Kultur kennenlernt, als das, was sie hier auf den Straßen sieht, damit sie wirklich auch mal Eingang erhält. Und das, was ich da erfahren habe, möchte ich auch weitergeben. Das habe ich sicher da gelernt.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Erkenntnis, finde ich. Du hast uns ja wirklich erzählt, das war eine ganz, ganz intensive Beziehung mit der Familie, mit dem Okema vor allen Dingen. Stehst du noch in Kontakt mit denen?
Also ich habe vor mehreren Monaten das letzte Mal einen Brief geschrieben. Es ist sehr schwierig, mit ihm Kontakt zu haben, weil er hat halt keine Mail und anderes und Telefon ist auch in der Gegend schwierig. Deswegen habe ich zu ihm leider wenig Kontakt. Ich habe aber das Gefühl, wir sind so tief miteinander verbunden. Wenn ich morgen aufkreuzen würde, dann wäre es wie früher. Ich habe noch ein bisschen Kontakt zu den jüngeren Leuten von der Uni, mit denen wir kooperiert haben. Da Facebook, ja.
Aha,
Facebook auf der ganzen Welt.
Die sind also online.
Ja, genau. Das ist natürlich einfacher.
Und planst du schon deinen nächsten Uganda-Aufenthalt?
Ja, Uganda, da würde ich super gern hin, aber wie das so ist, es gibt so viele schöne Ziele und irgendwie kann man nicht zu allen hinfahren, aber bei Gelegenheit sehr, sehr gerne.
Aufbruchstimmung bei den Acholi, 3 Monate in Uganda, das war das Thema in unserer Sternzeit-Reportage. Die geht jetzt langsam zu Ende, aber wir kommen gleich nach den Nachrichten wieder und dann gibt es noch einen Musiktipp und Christina aus Pristina.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause for
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Niemand lebt für sich allein. In der christlichen Gemeinde teilen wir deshalb nicht nur unseren Glauben, sondern auch Leben und Alltag miteinander und versuchen, Keimzelle der Hoffnung mitten in der Gesellschaft zu sein. Das war ein Zitat von wem?
Von Guido Baltes natürlich.
Na klar.
Und der ist unser Musiker des Tages und auch Pfarrer. Und der stellt sich das ideale Leben in der Gemeinde so vor, als festen Bestandteil im Leben ihrer Mitglieder und gleichzeitig Anziehungspunkt für alle, die nicht oder noch nicht eben zu dieser Gemeinde dazugehören. Eigentlich ist das ja auch ein urchristlicher Gedanke, der sich in den letzten Jahren nur immer weiter verloren hat, weil auch Christen immer weniger Freizeit haben und sich vielleicht denken, was soll ich über meinen Glauben erzählen? Wenn es jemanden interessiert, kriegt das bestimmt auch mit Hilfe von Google raus.
Aber unser Guido Baltes, der will das ein bisschen anders angehen, das Thema Glaube, ein bisschen offensiver, aktiver. Und deshalb hat er sich jetzt einfach mal aus dem Gemeindeumfeld rausgewagt und er hat eine eigene CD aufgenommen.
Genau, und die CD heißt Himmel, Erde, Welt. Darauf sind 11 Songs, in denen gängige Anbetungen auf die Gedanken von Weltmission und Verantwortung für die Welt treffen. Jahrelang hat er sich, also Guido Baltes, nämlich in Jerusalem um christliche Pilger gekümmert. Und dabei hat er natürlich auch ganz viel Kontakt mit Juden und Muslimen gehabt oder auch mit nichtgläubigen Israelis und Menschen aus der arabischen Welt. Und diese Erfahrungen haben in ihm das Bewusstsein geschaffen, alles, was Christsein außerhalb des Kirchenraums bedeuten kann. Also Bedürftige im Auge zu behalten, sich im Geist Gottes gesellschaftlich einzubringen und auch um den Segen zu bitten, Himmel, Erde und Welt verständlich zusammenzubringen.
Und all diese Erfahrungen, die er da gemacht hat in Israel und auch natürlich in seiner Gemeinde in Deutschland, die sind eingeflossen in das Debütalbum von Guido Baltes. Davon hören wir uns jetzt noch ein Stück an, das heißt Gerechter Gott.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Christina aus Pristina. Der Weg zu Gott ist gespickt mit 1000 Fragen.
Heute in Messe ist getauft worden, kleines Kind. War so süß, weil hat gebrabbelt immer und gegriffen in Bart von Pfarrer. Alle Leute mussten lachen und ich musste mitlachen. Als wurde Kind getauft, habe ich gemerkt, dass Kirche ist sehr erfinderisch. Denn jedes Kind bekommt Taufpatent. Und zwar 2 Stück. Eine Taufpatentin und ein Taufpatenten. Habe ich mir gedacht, dass es ist praktisch für Kind, denn dann ist patentiert, dass es ist getauft. War ich zufrieden für Kind und bin gegangen glücklich nach Hause. Doch als ich gerade aufmachen wollte, die Tür zu meinem Haus, kam ein Licht aus dem Himmel und eine Stimme, die hat zu mir gesagt:
Ach, Christina, das sind keine Taufpatente, das sind Taufpaten. Die gibt es auch für die Firmung. Und dieses Amt ist mit viel Verantwortung verbunden. Denn sowohl die Taufpaten als auch die Firmpaten bezeugen, dass sie Verantwortung für den Menschen, der getauft wird, als auch für den Menschen, der gefirmt wird, übernehmen. Paten müssen aber mindestens 16 Jahre alt sein und sie dürfen nicht die Eltern des Täuflings oder des Firmlings sein. Es dürfen auch nicht 2 Frauen oder 2 Männer sein. Die Paten müssen aber nicht zwingend katholisch sein, sie müssen aber Christen sein. Früher, als viele Menschen noch an der Pest oder Umweltkatastrophen starben, waren die Paten auch dafür da, für die Eltern einzuspringen, wenn sie sterben.
Paten und Patinnen. Aha. Ich als Patin wäre bestimmt auch ganz patent.
Christina aus Pristina.
Die Sternzeit im Domradio neigt sich jetzt ihrem Ende zu, aber in der nächsten Woche kommen wir wieder. Dann geht es bei uns ums Couchsurfen und um einen ganz neuen Trend dabei, nämlich das sogenannte Church-Surfen. Mehr dazu in einer Woche.
Ich bin Hagen Reines.
Und ich Hilde Regenita. Und Hagen, du wolltest auch noch was anderes sagen, ne?
Tschüss.
Tschüss, wolltest du sagen. Und du solltest auch noch sagen, dass es diese Sendung wie immer auch zum Nachhören bei uns im Netz gibt.
Genau.
Damit wisst ihr jetzt Bescheid. Und jetzt sagen wir nochmal Tschüss.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Das war die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.